geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Gebet unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus, erbarme dich uns und rette uns.
Amen. Liebe Väter, liebe Väter, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, auch für mich ist es natürlich eine Freude, heute wieder einmal nach so langer Zeit, immerhin dieses Mal war es ein Jahr, sonst immer ein halbes Jahr, bei euch sein zu dürfen. Dass es sich ein Jahr hingezogen hat, liegt natürlich daran, dass ich manchmal nicht so viel Zeit habe, aufgrund des ersten Klosterbaus, der jetzt fertig wird, und aufgrund des großen, den wir jetzt beginnen werden. Da ist also sehr viel zu tun. Jetzt war vorgestern die Umwidmung, die wurde einstimmig angenommen, Gott sei Dank. Für diese Umwidmung des Grundstücks, wenn Sie sich vorstellen, waren es über 20 Büros, die ihr grünes Licht geben mussten, bevor überhaupt die Umwidmungsabstimmung stattfinden konnte. Ja, und da ist immer viel zu tun und zu hören und nachzuforschen und dergleichen mehr. Also so ein Klosterbau, ähnlich wie eine Kirche, aber ein Kloster ist noch größer, ist in der Tat schon eine große Arbeit. Daher also Entschuldigung, dass es ein Jahr gedauert hat, dass ich wieder hier bei euch sein darf. Nochmals vergelt's Gott bei den Priestern, bei den Vätern, dass sie mir die Möglichkeit geben, hier wieder zu sprechen. Der Raum hat sich auch, glaube ich, ein bisschen verändert, kann das sein? Ja? Er ist jetzt noch freundlicher geworden. Nun ja, unser Thema, wie eben gehört, Christsein im 21. Jahrhundert. Der Vorschlag von Pater Joachim lautete, wie er selbst gesagt hat, ein wenig anders, Überleben. Das klingt aber ein bisschen zu trist. Daher habe ich es ein bisschen allgemein gehalten, Christsein im 21. Jahrhundert. In der Tat, wir leben in einer Epoche der Menschheitsgeschichte, nicht nur der christlichen Geschichte, die herausragt. Wenn wir den Ursprung des Christentums betrachten, die ersten drei Jahrhunderte ungefähr, bis zur Zeit des heiligen Konstantin des Großen und seiner Mutter Helena, war ja auch eine Zeit, in welcher das Christentum eine Minderheit darstellte, mitten im Heidentum verfolgt, gequält, getötet. Sie kennen alle die Märtyrerakten, die Geschichten unserer Heiligen, die Geschichte der Kirche dieser ersten Jahrhunderte, bereits beginnend im Neuen Testament, aber dann auch bis zum heiligen Konstantin, dem Großen, und seiner Mutter Helena. Also auch eine ähnliche Zeit, könnte man vielleicht oberflächlich denken und sagen, wie die heutige. Und oft haben wir auch von der damaligen Zeit ein falsches Bild. Die Christen waren auch noch zur Zeit des heiligen Konstantin eine Minderheit. Eine ganz kleine Gruppe eigentlich. Und der heilige Konstantin, das erste, was er tat, uns Christen die Freiheit zu geben, leben und predigen zu dürfen, so wie es unser Glaube uns lehrt, Toleranzedikt von Mailand als Stichwort. Er hat dann begonnen, der Kirche sozusagen auch den Weg in die Öffentlichkeit zu ebnen. Bis dorthin also war das Christentum eine Minderheit, eine kleine Gruppe, wie gesagt, verfolgt und oft auch hingerichtet. Und schnell wäre eben der oberflächliche Eindruck, naja, das geht so wie in unsere Zeit. Auch das Christentum, wenn auch heute, wenn man das ganze Christentum nimmt, sicher fast 2 Milliarden Menschen Christen sind, so hat man doch im Alltag den Eindruck, dass wir eher eine kleine Gruppe sind. Und wenn wir dann das Christentum hinführen zur Orthodoxie, dann sind wir in der Tat, zumindest in der Diaspora, also in der Diaspora, eine kleine Gruppe, in unseren Heimatländern nicht. In Serbien sind wir natürlich die Mehrheit, in Griechenland, in Russland, in Rumänien, überall dort, wo die Kirche altstämmig ist, mit wenigen Ausnahmen, Antiochia, Jerusalem, Alexandria, wo wir wissen, dass auch dort natürlich das orthodoxe Christentum eine Minderheit darstellt. Also man könnte schnell versucht sein, ähnlich wie heute. Und doch hat die heutige Epoche, schon beginnend im letzten Jahrhundert, im 20., in dem ich aufgewachsen bin, aber auch das bereits anbrechende 21. Jahrhundert, einen qualitativen Unterschied. Wenn damals die Heiden und die Christen zusammengekommen wären und über Gesellschaftsordnung gesprochen hätten, sprich Familie als Beispiel, wären alle sich einig gewesen. Wenn man zu einer theologischen Diskussion zusammengekommen wäre, wäre man sich einig gewesen, es gibt Gott, für die einen waren es mehrere Götter, für andere ein Gott, für die Juden. Also die Bilder über Gott mögen verschieden gewesen sein, aber allen war klar, ungefragt und unangefochten und nicht kritisiert, dass es Gott in welcher Form auch immer gibt. Die zwei Säulen des menschlichen Lebens, die Familie, die Urzelle jeder Kommunität, jeden Gemeinschaftswesens, jeden Gemeinwesens, des Staates, hat man eine gute, gesunde Familie, hat man auch einen gesunden Staat. Und zum anderen aber auch jenes Urwissen des Menschen, dass es Gott gibt, das wiederum gleichsam zur Stärkung und zur Gedeihung der Seele notwendig ist. Treffen sich heute die Menschen zum Thema Familie im 21. Jahrhundert, wir brauchen uns nicht zu treffen, heute mit den Medien geht es ja auch auf anderen Wegen. Aber nehmen wir an, wir treffen uns, werden wir sehen, wie sehr die Familie heute in der Kritik steht. Mit Familie meine ich natürlich Mann, Frau, Kinder. Was also in allen Zeiten des Christentums, in der ganzen Menschheitsgeschichte und auf dem ganzen Erdenrund galt, das in der Tat ist heute nicht mehr für die Gesellschaft scheinbar brauchbar als Modell der Familie. Sicher werden die meisten heute noch sagen, natürlich, die Normalform der Familie möge Vater, Mutter und Kinder sein. Und doch erleben wir, mit welcher Welle der Zerstörung in unserer Gesellschaft heute die Familie in Frage gestellt wird. Mit all den, ich nenne einfach nur die Schlagworte, Gender, Patchwork, Families und dergleichen mehr, wo in der Tat immer mehr ein falsches Bild der Familie zum Ideal erklärt wird. Ja, wer gegen Gender-Ideologie spricht, wer gegen Patchwork-Families nicht spricht, aber sie kritisiert oder nicht unbedingt als das Beste hält, er ist heute ein Feind der Gesellschaft. Und nicht selten hat er dann auch mit Repressalien, Druck und Kritik zu kämpfen. Ähnlich mit Gott. Während damals, also im ersten Jahrhundert des Christentums, bis herauf in die Neuzeit, jedem Menschen klar war, es gibt ein höheres Wesen, so leben wir im 21. Jahrhundert, beginnend bei der Französischen Revolution und der Aufklärung, immer mehr in einer Zeit, wo der sogenannte aufgeklärte intellektuelle Mensch meint, nein, Gott existiert nicht. Es gibt nichts Höheres als den Menschen oder die Natur. Auch das erleben wir heute. So haben wir schon zu Beginn unseres Vortrags zwei vehemente Unterschiede von damals und heute. Das heißt, heute hat der orthodoxe Christ nicht nur im Glauben zu bestehen, im Sinne, dass wir uns nicht überrennen lassen von den modernen Strömungen, sondern er hat essentiell im Wesen zu bestehen, wie zu keiner anderen Zeit. Familie und der Glaube an Gott sind das Fundament der Orthodoxie, eigentlich Fundament der ganzen Menschheit. Aber zumindest in unserem Glauben bis heute gibt es keine Alternative. Es gibt sozusagen nicht als Ideal, wohlgemerkt, in der Realität vielleicht, aber nicht als Ideal eine Patchwork-Family, dass man das als was Gutes ansehen würde, noch gibt es die anderen Alternativformen des Zusammenlebens als Familienbild. Und da stehen wir schon im 21. Jahrhundert als orthodoxe Christen, eigentlich alle Christen, aber leider ist in anderen Konfessionen durch den öffentlichen Druck zu Kompromissen gekommen. Und wenn ich mich daran erinnere als Kind, ich komme aus einer Mischehe, wie die meisten ja wissen, war unangefochten auch dort die Familie Papa, Mama, Kinder, sowohl bei meinem katholischen Papa wie bei meiner protestantischen Mama. Es waren alles ganz normale Dinge, die ungefragt, nicht nur hingenommen, sondern geglaubt wurden. Das ist das Normale, das ist das Gottgewollte, so sind die Gebote Gottes. Wenn wir nun 40 Jahre heraufkommen in diese Zeit, leider ist das auch für viele andere christlichen Kirchen nicht mehr selbstverständlich, wenn wir die Dokumente lesen, wenn wir Predigten hören von diesen Herren oder Damen, wo man plötzlich, ich weiß nicht warum, um anzubiedern, sich anzugleichen, diesen falschen Propheten der heutigen Zeit zum Munde redet und sagt, ja, natürlich haben all diese anderen Formen ihre Berechtigung, vor Gott wohlgemerkt, sie sind gar eine Bereicherung für die Kirche, wie ich gehört habe, und dergleichen mehr. Für uns Orthodoxe kommen solche Aussagen nicht in Frage. Natürlich, wir wissen, wir verurteilen keinen Menschen. Die Orthodoxie gibt jedem die Freiheit, leben zu können, wie er will. Er muss seine Verantwortung vor Gott wahrnehmen. Aber wir können als Kirche nicht sagen, diese Dinge seien gut. Sie sind Krankheit dieser Zeit, wenn man meint, die Familie würde nicht bestehen aus Vater und Mutter, denn durch ihr Zusammenkommen entsteht neues Leben. Und das Reagenzglas und andere Methoden können darüber nicht hinwegtäuschen. Mann und Frau geben uns das neue Leben. So hat es Gott in die Natur gefügt, so ist es und so wird es bleiben, bis die Welt einmal vergehen wird und das neue himmlische Jerusalem sozusagen sich darstellen wird und kommen wird. Nun, wir orthodoxen Christen haben also in dieser Zeit hier eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Es sollte für uns selbstverständlich sein, dass wir diesem, unserem festen Glauben an die Familie, so wie Gott sie will, und denken wir an Paulus, wie wunderschön er über die Ehe schreibt, das gemeinsame Leben und dergleichen mehr. Also wir müssen zu diesem, unserem Glauben stehen, dass die Familie unangefochten das wahre Ideal und das beste Fundament des Staates ist. Wir haben zugleich heute aber auch zu kämpfen gegen die echte Gottlosigkeit. Ich weiß, als Kind hat man die nicht so glaubten, so richtig gesagt, das seien Gottlose. Die waren oft gar nicht gottlos, denn sie haben an Gott geglaubt, aber nicht kirchlich, so wie wir das taten. Heute in der Tat, die Atheisten sind gottlos. Nach ihren eigenen Ansichten und Worten gibt es ja keinen Gott, also sind losgelöst von Gott. Auch hier ist der orthodoxe Christ heute aufgerufen, Bekenntnis zu geben und zu sagen, nein, es gibt Gott. Ich weiß, es gibt Gott. Oft hören wir Glauben, dieser Begriff heißt nicht wissen, heißt für wahr halten. Wir haben darüber eins mal gesprochen in einem der vielen Vorträge, ich weiß nicht in welchem, aber ich möchte es hier nochmals wiederholen. Für uns orthodoxe Christen heißt Glauben nicht wissen oder für wahr halten, sondern ich bin mir gewiss in meinem Herzen, in meinem Menschsein gewiss, es gibt Gott. Also ein festes Vertrauen auf das, was die Apostel uns gesagt haben. Und oft in Diskussionen, gerade um diesen Punkt, Gott ja, Gott nein, Schöpfung ja, Urknall ja, Sie kennen das alles, sage ich immer zu all denen, die mit mir diskutieren, ich habe nur die Möglichkeit, einem von beiden zu glauben. Entweder ich glaube den heiligen Aposteln, die das Evangelium geschrieben haben, oder ich glaube Darwin und der ganzen Mannschaft, die mit ihm zusammenarbeitet. Die beiden Möglichkeiten habe ich jetzt vor mir. Wem werde ich wohl mein Vertrauen schenken? Wem werde ich glauben? Ich kann es jedem sagen, den Aposteln. Denn die Aposteln sind für diesen Glauben in den Tod gegangen, haben ihr Blut gegeben für diesen Glauben. Und ab jener Zeit, in allen Generationen bis heute, geben sie ihr Blut. Ich habe noch von keinem Darwin-Schüler gehört, dass er für seine sonderbaren Thesen auch nur irgendwie eine Negativbemerkung je erhalten hat, im Sinne, dass sein Arbeitsplatz, seine Professur vielleicht irgendwie in Gefahr war oder dass gar einer von denen sein Leben lassen musste für die Theorie. Das Blut der heiligen Apostel zählt für mich stärker und daher glaube ich fest den Aposteln. Es ist für mich nicht ein Fürwahrhalten oder ich weiß nicht genau, sondern für mich ist es innerste Gewissheit, Gott lebt, er existiert und er ist nicht irgendwo weit entfernt, sondern er ist hier mitten unter uns. Darauf vertraue ich bei den Aposteln. Wie gesagt, die andere Schiene ist für mich viel zu fragwürdig, allein dadurch, dass eigentlich auch diese Herren oder Frauen, wenn sie in Bedrängnis kämen, wohl kaum ihr Leben geben würden. Und welches Zeugnis wäre stärker als ein solches Lebenszeugnis? Und wie gesagt, nicht nur damals die heiligen Apostel und die Jünger und die Jüngerinnen, sondern bis herauf in unsere Tage und auch in dieser Stunde gibt es Christen, besonders auch orthodoxe Christen, aber auch der anderen Konfessionen, die ihren Glauben für Christus geben. Denken wir nur in Syrien, vor wenigen Jahren auch in Serbien, denken wir in Griechenland, Anfang letzten Jahrhunderts. Zu allen Zeiten, je weit wir zurückgehen, werden wir immer zu allen Zeiten jene Glaubenszeugen sehen, die mir bestätigen, ja, ich habe in meinem Leben Gott erfahren, ich weiß, dieser Glaube ist wahr und für diesen Glauben gehe ich in den Tod. Und in diesem Vertrauen, wer darauf vertraut, wird selbst in seinem Leben erleben, Gott ist da. Das heißt, dass Gott existiert, ist für mich nicht Glaubenssache, wie gesagt, ich vertraue darauf oder ich halte für wahr, sondern es ist so wahr, wie ich jetzt sehe, dass Sie alle hier sind. Da besteht kein Zweifel. Das müssen wir sozusagen dieser atheistischen Welt heute vorhalten, denn in der Tat, wenn wir auch von eigentlichen Atheisten kaum sprechen können, es seien wohl wenige, so in der Tat in der Gesellschaft aber setzt sich dieser Virus immer mehr durch und das Gläubige, das Christentum, muss sich immer mehr zurückziehen oder zieht sich immer mehr zurück, müsste nicht, aber zieht sich immer mehr zurück. Und siehe da, plötzlich scheint es so, als sei der Glaube, das Glaubensleben, die Glaubenspraxis gar nicht mehr so vorhanden. Ich will einige Beispiele diesbezüglich geben, um zu zeigen, wie sich das im Laufe der letzten 50 Jahre verändert hat. Ursprünglich, wenn man durch die Lande fuhr, sah man überall die großen Kirchtürme mit Kreuzen, ja. Jetzt im Burgenland, wo unser Kloster steht, an jeder Ecke ist eine Kapelle, ein Kreuz, eine Statue, eine Säule. Also der Glaube zeigt sich. Wenn ich in Griechenland durch die Straßen gehe, sehe ich in allen Ecken die Mönche, die Priester mit ihrem Rason, mit ihren Hüten. Wir sehen die Nonnen auch hier einst in diesen Gegenden, in Hamburg weiß es nicht so. Aber ansonsten in meiner Heimat im Süden, überall auch die Schwestern, die Nonnen. Also Gott war präsent, der Glauben war präsent. Die Prozessionen, die es bei den Katholiken gab, zu allen Jahreszeiten, man fuhr über die Straße, irgendwo sah man wieder eine Prozession über die Fluren gehen und dergleichen mehr. Glaube präsent. Im Parlament Glaube präsent. Im Namen Gottes, auf Gott hat man geschworen, so wahr mir Gott helfe. All die Dinge, die Sie kennen, in den Schulen die Kreuze, in den Gerichtssälen die Kreuze, in den Krankenhäusern Kreuze, Marienstatuen, bei uns zu Hause Ikonen, Glaube präsent. Aber auch sonst, im Gruß, grüß Gott, segne es Gott bei uns im Süden, vergelt's Gott, all diese Grüße, immer Gott präsent. Gehen wir nun 40, 50 Jahre aus meiner Kindheit weg, rüber in unsere Zeit, gar nicht so lange her, ne? Wie hat sich das alles verändert? Wie viele Kirchen wurden verkauft und abgerissen? Wie viele Kirchen wurden säkularisiert? Aus wie vielen Schulen, Gerichtssälen, Krankenhäusern sind die Kreuze verschwunden? Prozessionen, wo gibt es sie noch? Die Priester, noch erkenntlich, Ordensleute noch erkenntlich. Es werden immer weniger. Das heißt, diese Präsenz Gottes im christlichen Sinne geht verloren. Das heißt in der Tat, obwohl es eigentlich keine echten Atheisten gibt, an irgendwas glauben die immer, so ist das atheistische Pnevma, der atheistische Geist, in unserer Zeit sehr stark geworden. Und diese beiden Punkte, Familie und der Glaube an Gott, sind zwei wesentlich unterschiedliche Punkte zu irgendeiner anderen Zeit. Das Christentum musste nicht kämpfen gegen den Unglauben, was Familie betrifft, und auch nicht kämpfen gegen den Unglauben, was Atheismus betrifft. Der christliche Glaube musste Bekenntnis ablegen für den spezifischen Glauben des Christentums. Die Römer haben die Christen nicht getötet, weil die Christen gesagt haben, es gibt keinen Gott, oder die Römer dachten, es gibt keinen Gott. Da waren die sich alle gleich. Aber diese Art des Glaubens, der war falsch für die Römer und daher wurde man hingerichtet. Der war falsch für die Perser, daher wurde man hingerichtet. Der Glaube war falsch bei den Mohammedanern, daher hat man die Christen hingerichtet. Und viele andere Religionen, wo das genauso war. Auch der Kampf gegen den Atheismus, also wie gesagt, den gab es früher nicht. Das Christentum musste nicht gegen falsche Formen der Familien kämpfen, vielleicht mit Ausnahme im Islam, dass es dort möglich war und ist, dass ein Mann mehrere Frauen haben kann, was das Christentum natürlich ablehnt. Aber auch da Mann und Frau. Das sind zwei wesentliche Unterschiede, in welche sich heute unser Glaubensleben bewegt. Und ich denke, es sind zwei Punkte, wo in der Tat auch alle Christen zusammenhalten müssen. Es wird so viel von Ökumene gesprochen, von Einheit der Christenheit. Ich bin kein Prophet, ich weiß nicht, wenn eine solche Einheit kommt. Meiner Ansicht nach ist der Weg weit, denn zu dieser Einheit gehört Bekehrung. Man muss von seinem Irrtum weg, man muss zurück zur Wahrheit finden, das bedeutet Demut. Schwer. Ich weiß, mein eigener Lebensweg ist nicht einfach. Aber in solchen, auf solchen Gebieten, eigentlich müssen wir doch erwarten können, dass alle Christen zusammenarbeiten, wenn es um Familie geht. Wenn es um Erziehung unserer Kinder geht. Und siehe da, sonst will man Ökumene, im Gottesdienst alle zusammenstehen, Ballade und reden, aber da, wo es wesentlich notwendig wäre, damit eine gesunde Gesellschaft besteht, da sieht man wenig davon. Ich bin erschüttert bei uns in Wien, bei der Metropole in der Nähe, zwei Häuser weiter unten im ersten Bezirk, also im Zentrum, gibt es eine der großen Abtreibungskliniken. Das heißt, wo die Kinder umgebracht werden, die Ungeborenen. Und Gott sei Dank gibt es einige Katholiken, die sich dann dorthin stellen an den Tagen, wo das stattfindet, und sie beten, den Rosenkranz, also ihre Gebete zur Gottesmutter, haben ein Schild, wo sie einfach die Frauen darauf aufmerksam machen, ganz still, ohne Worte, passt auf, überlegt euch das ein letztes Mal, wenn ihr da hineingeht. Das machen die also seit Jahren. Ich weiß nicht, wie viel Geistliche, die jemals in irgendeiner Form, die da vorbeigegangen sind, bestätigt haben. Und gesagt haben, Gottes Segen, viel Kraft für euer Werk. Denn der Tat, das ist ein wichtiges Werk. Wir sind jedenfalls vorbeigegangen, weil wir zur Metropolie mussten. Und ich sagte zu denen, man sah ja, was ich bin, Gottes Segen für ihr Werk, ich freue mich. Die waren so begeistert, die haben sich so gefreut, dass endlich mal auch mal wirklich von kirchlicher Seite ein guter Wunsch kommt. Ansonsten, wenn ich in Gespräche kam mit Geistlichen, katholischen und protestantischen Geistlichen, war die Begeisterung für diese Leute oft sehr gering, um nicht zu sagen, man hat sie als Fanatiker abgetan, als Frömmler und man soll die Frauen in Ruhe lassen, man würde ihnen noch ein schlechtes Gewissen einreden. Nicht alle, aber das war der Tenor in solchen Gesprächen. Also genau auf einem Gebiet im 21. Jahrhundert, wo wir Christen zusammenarbeiten könnten, denn es geht um die höchsten Güter, Familie, menschlich gesehen das höchste Gut, von Gott geschützt und behütet, und auf der anderen Seite eben auch um diesen Atheismus, den wir abwehren müssen, der betrifft uns nun mal alle, da sieht man oft wenig, was Ökumene betrifft. Wenn es darum geht, Feste zu feiern, ich muss dann die eigene Brust sozusagen schlagen, dann sind wir schnell dabei. Ja? Aber da ist es genau der umgekehrte Weg. Damit wir gemeinsam feiern können, religiös, Gottesdienst, da muss es viel mehr geben, als nur sozusagen, dass man meint, ja, eigentlich gehören wir zusammen. Da ist ein weiter Weg. Und auf diesem Weg können wir Schritte setzen im Alltag, die sind viel wichtiger. Also nicht das Pferd von hinten aufsäumen, sondern von vorne, wie es sich gehört, und mit diesen Alltagsschritten beginnen. Denn in der Tat, wenn ich Deutschland sehe, wir Orthodoxen sind sehr wenige. Ne? Zwar schon eine große Gruppe, aber wenige. Aber wenn ich bedenke, es gibt dann noch ungefähr 30 Millionen Katholiken und Protestanten, dann wäre das in der Gesellschaft ein großer Aufschrei, wenn alle, die sagen, hört auf mit dem Unfug, mit dem Unsinn, was Familie und Kinder betrifft. Wir gehen einen Schritt weiter. Es bleibt ja nicht dabei stehen, dass die Familien angegriffen werden in ihrem Wesen, wie sie gestaltet sind, nämlich Vater, Mutter, Kinder, sondern es geht darum, dass man auch dann die Kinder noch entgegen dem Willen der Eltern erzieht, von christlicher Seite her. Schauen sich überall die neuen Erziehungspläne an. Ich rede da nicht weiter drüber, Sie können sie alle selbst lesen, suchen Sie. Sie werden sehen, das ist Horror für unsere Kinder. Und Gott sei Dank, viele Erzieher und Lehrer haben noch menschliches Feeling und sagen, das kann ich mit den Kindern doch nicht machen. Ich rede nicht weiter darüber, was da drin steht. Schauen Sie selbst, vielleicht haben Sie es schon gesehen. Sie werden sehen, welche Katastrophe. Und auch da wieder die Frage für uns Christen im 21. Jahrhundert, was tun wir dagegen? Ich höre dann von Marsch fürs Leben, Gott sei Dank, da gehen da ein paar Tausend mit, da ein paar Tausend, Gott segne all diese Leute, die das tun. Aber der große Aufschrei der Christen, dass die Kinder verdorben werden in der Aufklärung, im Kindergarten beginnend, hört man wenig. Oder eben gar nichts. Und so war ich heute eigentlich sehr betroffen, als ich las in einer Zeitschrift, da traf sich irgendein katholischer Professor mit Zuhörer, so wie heute hier. Und Weihbischof Laun, mein ehemaliger Professor, als ich noch katholischer Student war, war anwesend. Und es ging um die Abtreibung. Und der war dieser Professor sehr offen für diese Dinge, hat es also relativ für gut geheißen. Weihbischof Laun hat dagegen gesprochen, Gott sei Dank. Das Einzige, was er hörte, waren Buhrufe. Der Saal war voller Christen. Und sie haben Buh gerufen, weil der Bischof sich fürs Leben eingesetzt hat. Versteht ihr? Christen sind diejenigen, die nach Gottes Willen leben, Leben versuchen, sind diejenigen, die sozusagen ihr Leben gestalten lassen durch das Heilige Evangelium und das Leben der Kirche. Das tut manchmal weh, im 21. Jahrhundert vielleicht besonders. Zwei Punkte habe ich herausgehoben, die allgemein unser Menschsein betreffen. Wir, ganz kurz, ich weiß nicht, wie viel Zeit noch ist, aber einige spezielle Punkte für uns orthodoxe Christen ganz speziell, die in der Tat zeigen, wir haben viel zu kämpfen. Nun, zu uns Orthodoxen als solche im 21. Jahrhundert, nachdem ich erst über das Christentum allgemein gesprochen habe, denn es sind mir zwei wichtige Punkte, wo ich denke, alle Christen müssen an einem Strang ziehen, was das betrifft, sonst haben wir nämlich verloren. Aber nun für unser eigenes Dasein als orthodoxe Christen. Ich habe gestern, vorgestern schon kleine Vorträge, manches hatten wir davon schon besprochen oder gehört, bitte also diejenigen ein bisschen um Verzeihung, wenn das ein oder andere vielleicht wieder anklingt. Aber im 21. Jahrhundert haben wir orthodoxe Christen einen großen Auftrag. Nicht nur in Bezug auf Familie, Erziehung, was ich eben angedeutet habe, in der Reinhaltung der Seelen unserer Kinder und deren Leiber. Nicht nur in Bezug eben im Kampf gegen den Atheismus, sondern ganz besonders auch in unserem eigenen Zeugnis unseres Glaubens in diesem Jahrhundert. Dieses Zeugnis, wie wir bisher schon gesehen haben, hat starken Gegenwind. Noch mehr wird es starken Gegenwind haben, wenn wir versuchen, natürlich jetzt auch unseren wahren, eigenen Glauben zu leben. Denn auch das ist heute nicht einfach geworden. Aber da sind wir wieder wie zu allen Jahrhunderten im gleichen Kampf wie damals. Denn wenn uns eine ungläubige Welt, eine Welt, die falsch glaubt, entgegensteht, dann ist jedes Zeugnis eine Überwindung. Und lassen Sie mich zu diesem Punkt etwas sagen, das ist ein geistlicher Punkt, die Überwindung in meinem Leben. Und ich glaube, diese Überwindung wird sehr notwendig sein, oder ist sehr notwendig in diesem Jahrhundert, um vor Christus bestehen zu können. Wir Menschen, so sagen uns die geistlichen Väter, mit unserer Eigenliebe und unserem Stolz neigen sehr schnell dazu, nachzugeben. Das heißt, wir suchen unseren Vorteil, wir suchen unser Überleben, wir suchen das Süße im Leben, und für dieses Gute und Schöne, da geben wir viel hin. Es bedeutet oft keine große Überwindung. Es geht eben bergab schneller und einfacher als bergauf. Der orthodoxe Christ aber hat die Aufgabe, den Willen Gottes zu erfüllen, sich Gott zu nähern, und das bedeutet für ihn, sich zu überwinden. Also seinen eigenen Willen zu stählen. Wiederum übrigens ein Punkt, der heute in der Gesellschaft nicht mehr so gewollt ist, dass wir Menschen mit einem starken Willen haben. Nicht mit Egoismus, nicht mit Stolz, aber einen starken Willen. Das heißt, der sich nicht schnell von irgendetwas überreden lässt. Junger Kerl, junges Mädchen, Clique, komm, gehen wir heute am Freitagabend auf die Party. Da braucht es einen starken Willen jenes orthodoxen jungen Mädchens oder des Buben, zu sagen, ich gehe nicht mit. Normalerweise, das Einfachste ist, ich gehe auch mit. Ist schön, macht Spaß. Und dann braucht man diesen Geist der Überwindung, einen starken Willen. Und der wird heute nicht mehr so anerzogen. Im geistlichen Leben, was ich erlebe, mit vielen geistlichen Kindern, schon als katholischer Priester, über viele Jahre, bin jetzt 33 Jahre Mönch, in meiner Zeit als orthodoxer geistlicher Vater. Das größte Problem in unserem Leben, auch meinem eigenen, ich bin ein Kind dieser Zeit, ist es, den starken Willen zu haben. Das ist eigentlich das größte Problem. Warum? Er wird uns nicht mehr antrainiert. Meine Mama hat immer gesagt, meine Kinder müssen es besser haben als ich. Das hieß, obwohl in meiner Zeit das noch ein bisschen besser war wie heute, wenn ich das so beobachte, aber wir Kinder mussten uns nicht sehr anstrengen. Obwohl meine Mama und mein Papa nicht immer meinen Willen getan haben, aber war es doch so, dass es relativ einfach war. Wenn ich die Generation danach anschaue, Kind, was willst du essen? Ah, du möchtest das. Mein Sohn, was möchtest du essen? Du magst das. Und schon kriegt jedes Kind sein eigenes Essen. Das eine will um 1 Uhr essen, das andere um 3 Uhr. Und so wird alles gemacht. Aber das Kind dadurch wird nicht lernen zu verzichten. Es wird nicht lernen, sich unterzuordnen aufgrund eines höheren Gutes. Und das bedeutet, sein Wille wird nicht gestärkt. Es ist zwar ein sturer Wille, es muss das geschehen, was ich will, aber es ist kein starker Wille. Das ist ein großer Unterschied. Wenn man stur ist, sozusagen ich bezogen, oder einen starken Willen hat. Der starke Wille bedeutet nur, ich bin von etwas überzeugt und das möchte ich. Die Märtyrer hatten einen starken Willen. Auch vor der Gefahr des Todes oder der Qualen ließen sie sich nicht vom Glauben abbringen. Also das ist ein heutiges großes Problem, dass dieser starke Wille nicht mehr oder wenig selten existiert. Sieht man auch daran übrigens, gestern hatten wir das Thema Mode. Ne? Heute wird gezeigt, rote Röcke sind schön, morgen kaufen alle Frauen rote Röcke. Die Männer haben morgens sind karierte Hemden schön, dann werden die karierten Hemden gekauft, übermorgen sind sie gestreifte, dann die gestreiften. Das heißt, man lässt sich treiben, man geht mit der Mode, man geht mit den Modernitäten. Bis hin zu den Anschauungen, nach heute kann man das nicht mehr glauben. Ja? Starker Wille fehlt. Und nun zur Überwindung kehren wir zurück zu diesem Punkt, der gerade auch für unser Leben so wichtig ist. Orthodoxie bedeutet auch Überwindung. Diese Überwindung braucht einen starken Willen. Ich weiß noch, als ich damals vor meinem zweiten Schritt stand, nämlich orthodoxer Mönch zu werden, da war ich so ein bisschen auch, ich war mir unschlüssig. Eigentlich wollte ich, aber auf der anderen Seite dachte ich an die Unannehmlichkeiten des orthodoxen Mönchtums sozusagen, musste auf vieles verzichten. Und wenn ich da nicht diesen Willen gehabt hätte, im Sinne auch der Hilfe Gottes natürlich immer, hätte ich den Schritt nicht gewagt. Ich musste einen starken Willen haben, um gegen all diesen anderen Gefühle anzutreten, sagen, den Weg gehe ich. So ist es bei Prüfungen. So ist es bei allen Aufgaben des Lebens. Ich brauche einen starken Willen. Morgens beim Aufstehen, der Wecker rappelt. Ich mache ihn aus, lege mich nochmals rum und nochmals, bis in der letzten Sekunde. Ich habe keinen starken Willen. Der starke Wille sagt mir, 6.30 Uhr, was weiß ich, wann er aufsteht, bei mir 3 Uhr, aufstehen und es gibt keine Diskussion in mir. Versteht ihr? Starker Wille, ich stehe auf. Das fällt uns heute allen sehr schwer. Und doch gehört es zur Überwindung dazu, dass ich diesen starken Willen habe. Wie kann man diesen Willen motivieren? Indem ich auf mein Ziel schaue. Ganz allgemein gesprochen, der orthodoxe Christ überwindet sich mit jenem starken Willen, der ihm zeigt, mein Ziel ist das Paradies. Ich will mit Christus vereint sein. Das mag vielleicht jetzt sehr theoretisch klingen, ne? Paradies irgendwann mal. Aber die Väter lehren uns wiederum und die Erfahrung auch von uns zeigt uns, dass jenes Paradies, das wir als Endziel haben, bereits seine Süßigkeit jetzt zeigt. Das heißt, wenn ich auf diesem Weg bin, werde ich immer dieses Paradies nicht nur sehen, sondern es ist bereits bei mir. Daher sprechen die Väter von innerer Ruhe, von Glückseligkeit, von Frieden, das bereits jetzt in meiner Seele existiert. Immer dann, wenn ich von diesem Ziel abgehe, sozusagen auf den Weg in die Dunkelheit komme, werde ich das auch jetzt schon spüren, diese Kälte und Dunkelheit der Kolossee, der Hölle sozusagen. Das heißt, in meinem Jetzt erspüre ich jetzt gerade in diesem Augenblick, wo geht eigentlich mein Weg hin? Das heißt, dieser starke Wille wird von diesem Motiv getragen, komm, mach den nächsten Schritt, denn es führt dich zu deinem eigentlichen Ziel. Und mit jedem Schritt, dadurch, dass ich dieses Ziel verkoste, habe ich wieder neue Motivation und Kraft, sprich die Gnade Gottes, den nächsten Schritt zu wagen. Unser Wille ist nicht gestählt, nicht stark, deshalb auf diesem Weg, dann kommt der eine und sagt, komm, wie gesagt, heute ist Party, Samstagabend, ne, gehen wir auf die Party. Eigentlich wollte ich doch Sonntag zur Heiligen Kommunion gehen, zur göttlichen Kommunion. Mein Wille war nicht stark genug. Ich nehme jetzt vor, 15. November beginnt unsere Fastenzeit im neuen Kalender, bei Ihnen 13 Tage später, aber auch am 15., also 15. November beginnt die Fastenzeit. Ich nehme mir vor zu fasten, so wie es die Kirche sagt, sofern ich keine Probleme habe. Und wir werden sehen, ob wir einen starken Willen haben oder unser Wille doch relativ schwach ist. Denn es werden die Versuchungen kommen, es werden die Einflüsterungen kommen. Und eigentlich wollte ich mich auf dieses wunderschöne Fest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus vorbereiten, um dieses Fest zu verkosten, besonders innerlich. Und siehe da, auf dem Weg oft, mein Wille ist relativ schwach. Und genau aber um diesen Punkt, dieser Wille, diese Stellung, diese Überwindung, die dadurch erfolgen kann, ist für uns orthodoxe Christen so wichtig. In keiner der christlichen Kirchen spielt diese Überwindung, heutzutage sage ich, eine solche Rolle wie bei uns. In keiner Kirche ist das Fasten so groß geschrieben, die Askese wie in unserer Kirche. Wir haben die Mönche, je nachdem wie das Apostelfest fällt, bis zu 220 Tage Fasten. Die Gläubigen ein bisschen weniger. Aber auch, sagen wir mal so, knapp 200 Fasttage. Was das bedeutet? Überwindung. Lernen, frei zu werden. Lernen sozusagen über sich hinauszugehen durch Gottes Gnade. All das, was ich sage, immer in der Gnade Gottes. Wer meint, es selbst tun zu können, braucht gar nicht anzufangen. Ja, also, das ist immer Voraussetzung. Also in unserer Kirche ist diese Überwindung so wichtig. Und viele sagen dann, auch eine gesagt, eine Griechin zu mir, eine junge Griechin in Griechenland, ach Herr Pater, ich habe gehört, die Katholiken müssen gar nicht so viel fasten. Das ist doch schön, die dürfen freitags auch Käse nehmen und Fleisch essen. Dann habe ich gesagt, Kind Gottes, für deinen Leib, für deinen Geschmackssinn mag das ja im Moment schön sein. Für deine Seele nicht. Das heißt, diese Überwindung, sie ist so wichtig für uns in unserem Leben. Wenn wir das nicht lernen, da kommen wir wieder zu einem Punkt vom Anfang zurück, wird jedes Gemeinschaftswesen zerbrechen. Denn wenn ich mich nicht überwinde und nur mich lebe, hat der andere keinen Platz. Und wenn er einen Platz hat, ist er nur dazu da, mir zu helfen, mich in irgendeiner Weise zu befriedigen. Tut er es nicht mehr, dann lege ich ihn ab wie abgetragene Schuhe. Ich bin jetzt ein bisschen radikal, was das betrifft. Aber in dieser Weise geht es. Ich sehe junge Pärchen, die verlieben sich, die heiraten und nach ein paar Jahren werden die alten Schuhe weggeworfen, nämlich der Partner. Den habe ich nie geliebt. Und dann höre ich mal so hin, ne? Und dann höre ich, ja, der hat mich ja nicht mehr geliebt, der hat nicht mehr das gemacht, sag ich jetzt ganz platt und viel zu einfach, weil er nicht mehr das gemacht hat, was mir gut tut. Versteht ihr? Überwindung. Zu erleben, dass ich etwas investieren muss, dass ich etwas geben muss in meinem Glauben, besonders eben im 21. Jahrhundert, dass ich als orthodoxer Christ hier auch meinen Weg gehe, der Überwindung, des Fastens, der Askese, um mich zu stellen in meinem Kampf, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Es ist unser Leben, daher hat Pater Joachim schon ein bisschen recht gehabt mit seinem Titel Überleben, es ist nicht einfach in dieser Zeit sozusagen mit einem Kompromissleben orthodoxer Art zu existieren. Wir werden weggeschwemmt werden. Nur wer bei Christus verankert ist, der wird am Leben bleiben. Das werden viele natürlich sagen, ja ich glaube doch an Christus. Nicht nur wir hier natürlich, sondern viele andere. Wie gesagt, 30 Millionen Menschen in Deutschland, Katholiken, Protestanten und dann wir noch dazu, werden wohl alle sagen, sofern sie jetzt christlich sind, davon gehe ich mal aus, ja wir glauben doch an Christus, wir sind mit Christus vereint, wir bauen doch auf ihn. Und dann sage ich, ich glaube dir das, aber dieses Vereint mit Christus ist hier oben. Es ist Theorie, es ist vielleicht Ideologie, es ist einfach nur theoretischer Glaube. Aber der Glaube, der uns mit Christus verankert, ist hier im Herzen. Da nämlich, wenn die Taten, das Werk auch folgt. Oft wurde ja plakativ immer gesagt, die einen sagen allein der Glaube, die anderen sagen, die Werke machen euch heilig und bringen euch das Paradies. Weder das eine noch das andere, sondern gemeinsam. Beides gehört dazu. Die Werke werden mich nicht retten, wenn ich nicht den festen und lebendigen Glauben habe. Aber wenn der Glaube keine Werke hat, ist der Glaube tot. So steht es in der Heiligen Schrift im Neuen Testament. Das heißt, dieser unser Glaube, von dem ich jetzt hier rede, der muss Werke haben, der muss sich zeigen. Nicht, indem man sich anbiedert. Gehen wir zurück in die ersten Jahrhunderte. Wir können sie in vielen Punkten mit unserer Zeit vergleichen. Die Christen sind damals nicht herumgegangen mit Schildern in der Römerzeit. Ich bin Christ, holt mich. Ja. Gab's nicht. Man hat die Christen nicht erkannt. Als der heilige Demetrius von den Hebräern angeklagt wurde damals beim Kaiser Maximilian. Maximus. Als er angeklagt wurde, wollte der Kaiser es nicht glauben. Denn Demetrius war sein Freund und ihm ist nie etwas aufgefallen. Der heilige Sebastian in Rom. Auch einer der Leibgatte des Kaisers, der immer mit ihm war, als er angeklagt wurde, wollte der Kaiser es nicht glauben. Sebastian, der andere Dimitri, sag mir, das ist doch nicht wahr. Er konnte sich das nicht vorstellen. Also man trug nicht ein Schild um sich herum, ich bin Christ. Nein, nach außen oft waren sie eigentlich gar nicht zu unterscheiden. in der damaligen Zeit. Bei uns geht das nicht mehr. Andere Geschichte. Man konnte sie nicht erkennen. Aber wann hat man sie erkannt? In dem Moment, wo man die Bevölkerung geprobt hat. Erprobt hat. Man hat das Weihrauchbecken aufgestellt in der Verfolgungszeit und hat gesagt, kommt, geht alle vorbei, bringt euer Opfer, das Weihrauch da, dem göttlichen Kaiser. Kein Christ, der fest war im Glauben, hat Weihrauch gestreut. Obwohl er wusste, da rechts steht bereits der Henker. Ähnliches in ganz neuerer Zeit hatten wir in Serbien. Als damals der große Verfolgung von den Lateinern sozusagen stattfand nach dem Zweiten Weltkrieg und man ganze Städte und Gemeinden erobert hatte und man die orthodoxen Gläubigen in die Kirche führte mit Gewalt. Vorne stand ein Franziskaner und da hatte der orthodoxe Christ die Möglichkeit zu sagen, er glaubt an den Papst. Wenn er das tat, durfte links gehen. Wenn er es nicht tat, wurde in der Kirche totgeschlagen. Kein orthodoxer Christ in einer solchen Situation, wenn er fest an Christus verankert ist, wird Weihrauch streuen. Und doch erlebten wir zu allen Zeiten, dass auch damals natürlich Christen Weihrauch gestreut haben. Auch das gab es. Sie waren schwach. Es geht uns heute auch hier nicht zu sagen, wer stark ist, wer schwach ist, wer Schuld hatte, wer nicht Schuld hatte. Auch die Beispiele, die ich aufzählte, damals von den Römern oder in Serbien. Es geht nicht um Schuldzuweisung. Seht, wie schlimm die waren und wie gut wir. Es geht nur um diesen Akt des Glaubens, dass wirklich der Christ, wenn er in Christus verankert ist, also diese Askese gelernt hat, die sich überwinden gelernt hat, diese Freiheit erfahren hat, in welcher Form auch immer, er kein Weihrauch streuen wird. Aber er ging nie rum und hat gesagt, schaut, ich bin Christ, holt mich. Gab es nicht. Wer vermessen? Und derjenige hätte sicher am Ende kein Weihrauch gestreut. Solche Beispiele gibt es auch in unseren heiligen Geschichten. Aber gut. Nun heute, der Unterschied ist in der Tat, dass der orthodoxe Christ sicher auffallen wird. Weil wir eben heute eine so atheistisch geprägte Gesellschaft bekommen, fällt der Gläubige automatisch auf. Weil tagtäglich müsste er Weihrauch streuen, den Götzen der Moderne. Das kann er nicht. Also tagtäglich sozusagen kann es ihm passieren, dass er als orthodoxer Christ auffällt. Gilt teilweise natürlich auch für die anderen Christen, sofern sie ihren Glauben leben. Nämlich, dass man seinen Glauben auch bekennt. Der orthodoxe Christ geht am Sonntag zu seiner göttlichen Liturgie. Da fällt er heute auf. Wenn ich heute durch die Stadt gehe, auch in Wien, wir haben morgens relativ spät Gottesdienst dort, um 9 Uhr beginnt der Orthodox, aber wir gehen dann immer schon so um 8 Uhr hin und ich gehe dann durch die Stadt von der U-Bahn-Station. Ja, das tote Hose. Da schläft alles. Der orthodoxe Christ fällt auf, weil er da auf der Straße läuft und geht in die Kirche. Gilt wie gesagt auch für die Protestanten und Katholiken, sofern sie in die Kirche gehen. Aber man fällt auf, man kann es gar nicht verhindern. Ja, da braucht man auch kein Schild aufzustellen, es fällt auf. Wo gehen die Leute sonntags morgens hin? Nichts ist auf, sie können eigentlich nur in die Kirche gehen und was man auch noch sieht, Jogging-Leute, ne? Die sieht man dann auch um diese Uhrzeit. Es fällt auf. Es fällt auf vielleicht auch im Restaurant. Man macht sein Kreuzzeichen, man betet was. Da schauen die anderen schon. Was ist das? Es fällt auf, auch am Arbeitsplatz. Denn der orthodoxe Christ oder der Christ kann nicht beim Mobbing mitmachen. Das ist Sünde. Wenn die anderen dann herziehen über einen Kollegen, darf der orthodoxe Christ nicht mitmachen. Darf er nicht. Auch da fällt er auf. Ey, was sagst du dazu? Er muss sich begegnen, muss sagen, ja, das gehört sich nicht, da kann ich nichts sagen. Er fällt auf, er fällt einfach nur auf. Obwohl er vielleicht, so geht es mir, sich gern verstecken würde, ja, nicht auffallen möchte, aber er fällt auf durch sein tagtägliches Leben. Mittwoch, Freitag, Beispiel. Betriebsfeiern. Man geht hin, klar. Ja, was kann man dann jetzt essen hier, ne? So geht es ja dann schon los. Ist dann schwierig. Also ruft man den geistlichen Vater an und sagt, Pater Paisje, wir haben das und jenes. Er sagt, komm, nimm das, aber nimm kein Fleisch. Ja, oder, also man macht das dann schon ein bisschen so, dass es vielleicht nicht so stark auffällt. Aber es wird auffallen. Und dann sagt einer plötzlich, oh, bist du Vegetarier geworden oder sowas? Nein, aber heute ist Mittwoch. Irgendwas muss man sagen. Ja und? Ja, ich bin orthodox, wir fasten am Mittwoch. Versteht ihr? Man fällt auf, die Kinder im Kindergarten, in der Schule, die Eltern werden nochmal sagen, jetzt kommt dieses gottlose Halloween. Ja? Bitte, mein Kind kann da nicht mitmachen. Ja, warum kann das? Alle machen doch mit. Ja, wir können nicht, das ist was Dunkles, das ist was Dämonisches. Mein Glaube, mein christlicher Glaube sagt, wir sollen den Leuten Segen zusprechen und nicht irgendwelche Flüche androhen. Wenn die Kinder das auch nicht verstehen, Gott sei Dank, aber die Atmosphäre ist eine dämonische geworden in dem Moment und da können doch meine Kinder nicht mitmachen. Also, Sie sehen, immer wieder werden wir gefordert sein, zu sagen, nein. Stellen wir uns vor, es kommt das große Fasten. Und manche Jahre sind wir ja gemeinsam im westlichen Osterfest. Und dann ist es ja so, dass die drei Faschingstage, wenn ich das so richtig sehe, ich war bisher immer in Griechenland, aber die fallen, glaube ich, in unsere drei schwersten Fasttage, wo die Mönche weder essen noch trinken. Und eigentlich auch alle orthodoxen Christen in dieser Woche fasten streng, auch ohne Öl, zumindest in dieser Woche. Ja, und da ist gerade Fasching, fallen wir da nicht auf? Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, heute ist es so, es ist uns die Möglichkeit genommen, überhaupt nicht mehr aufzufallen. In irgendeiner Form fallen wir auf. Nur eins muss uns wichtig sein, dass wir nicht auffallen im Stolz. Sondern dieses Auffallen muss was Natürliches sein. So wie wir Mönche, die Priester, wenn wir durch die Stadt gehen mit unserem Talar, die Nonnen, ne, Schwester Johanna, wenn wir durch die Stadt gehen, wir gehen nicht stolz durch die Stadt, indem wir uns darstellen wollen oder sowas. Schaut her, wer wir sind. Hier ist es ein bisschen schwieriger als in den Heimatländern, da ist es schon noch so, dass die Mönche und die Priester geehrt werden. Ja? Hier ist es weniger, aber wir tun das nicht in diesem Bnefma, in diesem Geist, sondern wir tun es im Geist der Liebe zu Christus und in Liebe zu den Gläubigen, dass sie erkennen, da kommt der Priester, man kann den Segen nehmen, man kann vielleicht ein Wort sprechen. Es ist ein Bekenntnis, ein äußeres Zeugnis, mein Leben gehört Christus. In dieser Art, in dieser Einfachheit des Lebens, nicht irgendwie, dass wir uns darstellen, wir sind jetzt die großen Kämpfer oder so, das nicht. Aber in dieser Einfachheit, müssen wir eben dieses Leben der Überwindung leben und damit werden wir leider auch geoutet, das ist heute so. Wie gesagt, ich wäre einer derjenigen, der am liebsten irgendwo sich so verkriechen würde, was das betrifft. Mir ist es immer peinlich, auch heute wieder, wenn ich mit Pater Joachim oder anderen unterwegs bin, ist mir es immer peinlich, in ein Restaurant oder sowas hineinzugehen. Daher schicke ich immer erst die anderen und ich komme da so im Nachhinein irgendwo dazu. Mir gefällt es nicht, aber es ist notwendig. Wir können uns nicht diesem Zeugnis entziehen in unserem Leben. Und es wird immer wichtiger, weil unsere Welt auch immer mehr multikultiviert, wie man das heute so schön nennt. Das heißt, ein Dschungel ist ja nicht multikulti, dass man sagt, ja, mehr kann man das sehen oder das sehen. Es wird ja alles durcheinander gemischt. Ja, es sind die Dinge, die nebeneinander stehen irgendwie, dass man so wie die Restaurants, ne, da gibt es Chinesische, da gibt es Italienische, da kann ich in jedes einzelne reingehen, sondern ich habe ein Restaurant, da wird das ganze Essen durcheinander geworfen und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was es ist. Das ist ja Multikulti. Und das Multikulti wollen wir nicht. Ja? Dass jeder so das Seine leben darf in einem freien Staat, selbstverständlich. Wir sind ein freier Staat, Gott sei Dank. Aber ich möchte kein Multikulti, das irgendwie so einen Einheitsbrei macht, wo ich zwar orthodox bin, aber ich gar nicht mehr weiß, was orthodox ist, und der Katholik ist, aber gar nicht mehr weiß, was katholisch ist, der Protestant, dass er nicht mehr weiß, was protestantisch ist, oder die anderen Religionen, die da so existieren. Nein, wir müssen jeder in dieser Multikulti-Gesellschaft, in dieser freien Gesellschaft, muss es möglich sein, als orthodoxer Christ, als katholischer Christ, protestantischer Christ, wie auch immer, sein religiöses Leben leben zu dürfen. Und dann werden wir halt auch immer wieder auffallen. Das ist keine Frage. Und doch etwas sollte uns nicht nur trösten, sondern starke Kraft geben, ist eben, bisher habe ich sehr von uns gesprochen als Menschen und nur wenig von Gott, dass in der Tat Gott ja hinter mir und in mir lebt und steht. Das heißt, wenn der Raum hier dunkel ist und ich mache ein kleines Lichtchen an, ist er hell. Alle Dunkelheit verschwindet. Die Dunkelheit kann nie das Licht zerstören. Aber das Licht, die Dunkelheit. Das heißt, auch wenn, wie gesagt, diese ganzen Strömungen heute nicht nur gegen das Christentum gehen, sondern gegen das Menschsein gehen, ich könnte da viele Punkte aufzählen, das würde jetzt so weit führen, wie unsere Gesellschaft sich immer mehr entmenschlicht. Ja? Also in diesem Kampf, der sehr vehement geworden ist, im Kampf sozusagen gegen unseren Glauben, der auch immer wieder besteht, in meinem eigenen Innern der Kampf, der wichtigste Kampf ist, da könnten wir nicht sagen, naja, boah, das ist aber echt schwer. Und doch sollte es uns klar sein, hier ist ja einer, der ist dieses Licht. Und gegen dieses Licht kann keiner ankommen. Und als kleines Beispiel, um das zu zeigen, so als Abschluss des Martyriums des heiligen Kirill, ein Mönch vom Athos, ich glaube Anfang 19. Jahrhundert, Ende 18. Jahrhundert, da irgendwann war das, in Thessaloniki, heutige Kirche Konstantin und Helena. Als er zum Martyrium geführt wurde und da die ganzen antichristlichen Leute standen und ihn beschimpft haben, bespuckt haben, die Christen ihn motiviert haben und gestärkt haben gleichzeitig, da ging ein junger Mann leuchtend wie eine Lampe zum Martyrium. Leuchtend. Alle konnten jenes Licht sehen, das in ihm lebt. Und das berichtet nicht nur die Christen, sondern auch jene, die ihn in den Tod gebracht haben. Er leuchtete. Sein Angesicht war so, die Leute konnten sein Gesicht nicht sehen. Das Licht war in ihm. Und dieses Licht, obwohl es bei uns vielleicht nicht so leuchtet, ne? Wir sind noch nicht so weit, aber dieses Licht ist in jedem von uns. Und dieses Licht ist jenes, das die Dunkelheit vertreibt. Daher für uns, wir müssten mutig eigentlich in den Alltag gehen. Wie gesagt, nicht als die starken, was weiß ich, sondern mutig, selbstverständlich, frei von Ängsten. Ich gehe an meinen Arbeitsplatz, mache mein Kreuz, fange an, lass die anderen ihr Mobbing machen, vielleicht sogar gegen mich. Hat auch mal, kenne ich einige Fälle, wo das war. Vater, was soll ich nur tun? Ich sage, bete du. Bete, mach nichts. Mach deine Arbeit, sei korrekt. Mach immer Bericht und so weiter, es wird dir nichts passieren. Und so ist es geblieben und so bleibt es bei den Leuten. Keine Angst haben, wenn wir redlich sind, Gott und den Nächsten lieben, kann uns das Böse nichts antun. In uns leuchtet jenes Licht. Und wenn einer erlebt in einer solchen Situation, er muss weg, kann passieren, dann ist es eine Prüfung. Er soll nicht zögern. Er soll nicht zweifeln. Denn da ist schon wieder eine Tür geöffnet, wo es für ihn besser weitergeht. Man könnte Bücher darüber schreiben, was das betrifft. Daher, also, Christsein im 21. Jahrhundert, nicht nur überleben, sondern Christus ist der Sieger damals, heute und in Ewigkeit. Das heißt, auch dieses 21. Jahrhundert wird das Christentum nicht vernichten, sondern das Christentum wird wieder glorreich leuchten und wir dürfen dabei mitarbeiten. Das sollten wir eigentlich mit nach Hause nehmen. Uns nicht fürchten, immer stetig auf Gott vertrauen. Wir fallen, wir stehen wieder auf, wir fallen, wir stehen wieder auf, wir fallen, wir stehen wieder auf. So macht es der mutige Soldat und so machen auch wir es. Und so werden wir auch im 21. Jahrhundert, wie all die 2000 Jahre Christentum, sicher nicht nur überleben, sondern gestärkt und noch leuchtender hervorgehen. Amen. Die Gebete unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und rette uns.